Also von Missionieren würde ich nicht unbedingt sprechen an der Stelle. Ich würde eher davon sprechen, dass wir von Jesu den Auftrag haben, uns gerade um die Kranken und Alten zu kümmern. Und das ist unsere Tätigkeit, der wir nachgehen, die unsere Schwestern seit Hunderten von Jahren, Herr Kasper hat es angesprochen, nachgegangen sind. Und wir führen das im Grunde genommen fort in die Zukunft. Das ist unser Auftrag, unsere Mission.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Ich hoffe, Sie sind gesund und munter. Und wenn nicht, dann hoffe ich, haben Sie ein gutes Krankenhaus in Ihrer Nähe, um eben medizinisch gut versorgt zu werden. Oder vielleicht gibt es ja auch einen ganz anderen Anlass, nämlich eine Geburt, einen freudigen Anlass, mal in einem Krankenhaus zu sein. Heute bei mir zu Gast sind Dieter Kasper und Thomas Gäde. Sie bilden die neue Doppelspitze der Stiftung der Zellitin. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat das denn jetzt mit Krankenhäusern unbedingt zu tun? Aber wenn Sie sich damit schon näher befasst haben, Sie sind, die Zellitin sind die Träger von 8 Krankenhäusern in Köln und damit sind Sie tatsächlich der größte Klinikbetreiber der Stadt. Noch vor der Uniklinik und vor den städtischen Kliniken. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Ja, schönen Dank für die Begrüßung.
Wir sind jetzt auch wirklich mit unserem Thema brandaktuell, denn dieser große Klinikverbund der Zellitin ist gerade erst entstanden durch eine Fusion aus den Zellitin Nord, ich kürze das jetzt mal ab, und Zellitin Süd. Und Sie beiden haben kurz vor Weihnachten es geschafft, sozusagen diese Fusion zu formen und sind jetzt gerade dabei, sich zu berappeln und allen Leuten auch zu erklären, was das jetzt ist. Also wie gesagt, der größte Klinikbetreiber Kölns. Herr Gede, können Sie vielleicht mal sagen, Sie kommen aus dem, Sie vertreten Zellitin Nord, was Anlass war für diese Fusion?
Anlass für die Fusion war im Grunde genommen schon unsere Überlegung, die viele Jahre zurückreichen, nämlich mittlerweile 6 Jahre, in denen wir versucht haben, diesen Zusammenschluss zu schmieden. Wir sind seinerzeit aber am Bundeskartellamt da gescheitert, die Probleme hatten, dass jetzt ein Krankenhausträger innerhalb einer Stadt dann so viele Betten auf sich vereint. Jeder unserer Träger hatte um die 1000 Betten, jetzt insgesamt haben wir über 2000 Betten, nur innerhalb der Stadt Köln. Darüber hinaus haben wir auch Krankenhäuser noch in Wuppertal und in Bergheim. Und diese Strukturen zusammengenommen durch eine Krankenhausplanung, die seitens des Landes NRW angestrengt wurde, die führte auch für uns auch schon vor 6 Jahren zu den Überlegungen, wir müssen sehen, dass wir irgendwie unsere Häuser zusammenbinden und nicht gegeneinander arbeiten, sondern in der Stadt miteinander arbeiten, auch für die Wohnbevölkerung hier in den Fädeln der Stadt Köln.
Herr Kasper, beide Nord und Süd hatten ja Zellitin auch schon im Namen und Sie haben ja auch den gemeinsamen Ursprung aus dieser Ordensgemeinschaft, glaube ich. Das liegt ja schon fast 200 Jahre zurück. Das heißt also, ein Gegeneinander hätte ich da ohnehin nicht vermutet. Oder war das eine Konkurrenzsituation früher?
Ja, es war schon eine Konkurrenzsituation, die natürlich regional etwas unterschiedlich war. Grundsätzlich ist es schon so, dass die Ursprünge gleich oder ähnlich waren. Ja, jetzt kann man aber nicht sagen, der eine ist aus dem anderen entstanden. Es gab früher mal 3 Zellitin-Ordensgemeinschaften in Köln oder es gibt immer noch 3. Und die sind allerdings eben durch, ich sag mal, Überalterung werden es immer weniger Schwestern. Und von daher haben die Ordensgemeinschaften vor gut 20 Jahren, zumindest die noch Krankenhäuser betreiben, nämlich ich sag mal die Nord- und die Südzellitin, diese Werke in weltliche Organisationen überführt, wie die Stiftung der Zellitin e.V. und die Stiftung der Zellitin zur Heiligen Maria. Und die Welt dreht sich natürlich weiter und das, was Herr Gäde gerade sagte, das war dann schon das Ausschlaggebende, dass wir sagen, wir müssten mal gucken, gleicher Ursprung, grundsätzlich gleiche Inhalte, es würde eigentlich gut zusammenpassen. Die Voraussetzungen sind natürlich grundsätzlich gegeben, aber in den 180, fast 200 Jahren vorher war natürlich eine Konkurrenzsituation. Die Ordensgemeinschaften haben sich damals Anfang des 19. Jahrhunderts gebildet und haben danach ihre Werke selbstständig aufgebaut und sind auch dann sehr groß geworden. Regional, zum Teil überschneidend, zum Teil aber eben auch nicht. und haben sich dem Grunde nach hier im Raum Köln und im gesamten südlichen Rheinland ausgebreitet, primär in eigenen Einrichtungen oder in Gestellung.
Jetzt ist das ja so, Sie haben Konkurrenz angesprochen. Konkurrenz belebt ja so das Geschäft, sagt man. Das heißt, der Wettbewerb ist ja auch was Förderliches. Das gilt auch für den medizinischen Sektor. Also man erhofft sich ja davon eine bessere medizinische Versorgung, wenn verschiedene Träger im Wettbewerb stehen. Das war ja auch das Argument des Bundeskartellamts. Der Andreas Mundt hat sich ja tatsächlich persönlich auch geäußert damals vor 4 Jahren und hat gesagt, wir würden das nicht durchgehen lassen. Weil wir glauben, dann schrumpft doch zu sehr die Auswahlmöglichkeiten für die Patienten hier in Köln, wenn die alle dann, speziell im Kölner Norden, linksrheinisch, wenn die alle zu den Zielitinnen gehen müssten. Hatten Sie das Argument damals nachvollziehen können? War das zutreffend?
Nein, für uns war das nicht zutreffend und auch nicht nachvollziehbar, weil ja die Konkurrenzsituation in Köln sehr groß ist. Neben unseren Einrichtungen mit der Uni und den städtischen Kliniken und den evangelischen Häusern, dem Krankenhaus in Porz und den anderen katholischen Einrichtungen auch gibt es genügend Konkurrenz hier auf dem Markt in Köln. Und daher konnten wir das nicht nachvollziehen, weil es eine sehr kleinteilige Betrachtung des Bundeskartellamtes seinerzeit war, nur fokussiert auf den linksrheinischen Kölner Norden, weil da sich das Agatha-Krankenhaus aus dem Süden auch befand und man meinte dann, wir hätten eine zu große Marktmacht. Aber wer in Köln die Verkehrsverbindungen kennt und den öffentlichen Nahverkehr, der weiß, dass er in einer halben Stunde auch innerhalb von Köln ohne Probleme in alle Ecken der Stadt auch kommen kann und deswegen haben wir das nie so betrachtet.
Aber wenn das vor 4 Jahren sozusagen der Einwand war des Kartellamtes, der stand ja nun mal. Wieso ist das jetzt möglich? Also 4 Jahre danach, es hat sich ja an den Einrichtungen substanziell nichts geändert.
Richtig, an den Einrichtungen hat sich nichts geändert. Wir sind aber immer am Ball geblieben und wollten auch nochmal einen neuen Versuch mit dem Bundeskartellamt unternehmen, um eben diese Kleinteiligkeit auch möglichst wegzubekommen in der Vorstellung. Da kam uns allerdings dann jetzt zugute eine Gesetzesänderung im Wettbewerbsrecht und die ist im Januar 2021 vorgenommen worden und die dann, wenn man eben mit Unterstützung von Krankenkassen, Land und Bund Fördermittel bekommt und letztendlich auch dann darüber in die Lage versetzt wird, Strukturveränderungen vorzunehmen, was dann eben auch gefördert würde, dann ist ein Ausnahmetatbestand, der das Einwirken des Bundeskartellamts in dem Fall ausschließt. Mhm. Und dieses haben wir ziehen können und das wurde auch inzwischen anerkannt vom Bundeskartellamt, dass also unser Zusammenschluss jetzt für Sie erledigt sei.
Strukturveränderung, das müssen wir noch erläutern. Welche Art sind da geplant? Welche Strukturen sollen sich verändern?
Strukturveränderungen sind immer die auch jetzt zum Beispiel im Rahmen der Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen anstehen, dass sich eben Krankenhäuser entweder ganz zusammenschließen oder eben auch Leistungsstruktur miteinander abstimmen.
Das ist ja noch im Fluss. Also das NRW plant da etwas, der Herr Laumann, gleichzeitig Herr Lauterbach hat jetzt auch angekündigt. Ich glaube, die sind sich auch nicht ganz grün in dem Punkt. Aber dass da große Veränderungen kommen sollen, auch hin zu Spezialisierung, glaube ich, Zusammenfassung, das ist, glaube ich, jedem klar. Das heißt, Sie sind jetzt vorne weggeprescht oder wie soll man das interpretieren?
Ja, wir sind so gesehen ein bisschen vorne weggeprescht. Wir haben schon erste Veränderungen vorgenommen, die sich auch anboten, weil wir das ohnehin schon vorhatten. Wir haben, also die Südzylitinnen hatten ja im Norden das oder haben noch das St. Agatha Krankenhaus. Das wollten wir schon lange umstrukturieren in Richtung Psychiatrie, was jetzt auch gelungen ist. Das Land Nordrhein-Westfalen hat das St. Agatha Krankenhaus jetzt als Fachklinik für Psychiatrie nochmal erweitert. Und damit waren wir auch in der Lage, die somatischen Patienten in andere Krankenhäuser zu verlagern.
Ja, und über den Zusammenschluss. Also die Innere und die Chirurgie, die dort auch ansässig war, ist jetzt Geschichte.
Die Chirurgie zum Beispiel, die dort auch ansässig war, ist jetzt Geschichte. Dazwischen gab es auch noch andere Wirkungen. Chefärzte haben uns verlassen. Und wir haben auch überlegt, in welchen anderen Krankenhäusern, auch im Süden, wir bestimmte Leistungen erbringen können. Und durch dass unser Agatha-Krankenhaus ja im Norden ist, mal umgeben von Krankenhäusern Süd, von der Nordzylitin lag, bot es sich natürlich auch an, gemeinsam abzustimmen, wie können wir die Versorgung dort sicherstellen für diese Patienten. Weil das ist uns natürlich immer ein Anliegen, und das ist ja auch ohnehin das Grundanliegen auch der Ordensgemeinschaften gewesen, Versorgung sicherzustellen, für die Menschen da zu sein. Und das konnte jetzt gelingen, ja. dann durch die Absprache, die vorher auch dann so nicht möglich war. Es ist immer schwieriger, in einer Konkurrenzsituation Absprachen zu treffen, als in einer Gemeinschaft. Und da wir ja auf dem Weg dorthin waren, ist es dann gelungen, über einen Förderantrag letztendlich auch diese Förderung zu bekommen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat das sehr unterstützt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat auch nie verstanden, dass das Bundeskartellamt dem nicht zugestimmt hat, dem Zusammenschluss. Und das Gleiche haben auch die Landesverbände der Krankenkassen gemacht.
Verstehe ich das richtig? Das Land hat unterstützt, also Sie haben auch finanzielle Mittel erhalten, damit diese Fusion jetzt
eingeleitet wird? Ja, aber nur minimale finanzielle Mittel. Dem Grunde nach ging es mehr um die ideelle Unterstützung.
Ja.
Ja, also diese finanziellen Mittel, die kann man halt im Grunde nach vernachlässigen. Hm. Also primär ging es um die ideelle Unterstützung. Allerdings musste schon eine kleine Förderung kommen. Und damit man überhaupt einen Förderbescheid bekam, weil der die Ausnahmeregelung zog. Und das
kann man fast sagen, ein bisschen tricky oder trickreich,
das
oder?
War, ja gut, also Sie müssen sich vorstellen, also wir hatten schon ursprünglich mal einen Förderantrag für Umstrukturierungen in 2020 gestellt. Mhm. Den konnten wir dann mit Unterstützung vom Land nochmal abändern, sodass wir eben auch in diesen Tatbestand, der jetzt letztendlich das, ich sag mal, in Anführungszeichen, Aushebeln des Wettbewerbsrechts, also sprich das Bundeskartellamt, ermöglichte, konnten wir ziehen. Und dazu brauchten wir auch die Unterstützung der Landesverbände der Krankenkassen. Also ganz breite Unterstützung, um überhaupt in diese Förderung reinzukommen, die letztlich eine Förderung auch ist dann durch das Bundesamt für Versicherungswesen. Hm. Von daher waren wir froh, dass wir das dann erreicht haben.
Ja. Wenn man den Stadtanzeiger liest, dann hat man plötzlich dann auch so Begriffe wie die neue Marktmacht in Köln und der neue Krankenhausriese und auch eine gewisse Überraschung sprach aus diesen Berichten. Also haben Sie das auch so empfunden, dass die Kölner Politik, die Ratsfraktionen zum Beispiel, erstaunt waren, dass das jetzt vollzogen wurde?
Ja, man musste eigentlich fast den Eindruck haben, dass das vorher gar nicht so wahrgenommen worden ist, die beiden Trägerschaften. Ich sagte ja eben schon, beide Träger hatten ungefähr 1000 Betten. Selber und Uniklinik mit 1600, städtische mit 1400, da lagen wir nicht weit drunter, beide Organisationen. Und von daher war es schon für uns überraschend, als wir die Zeitung aufschlugen und lasen dann Klinikkrise. Das zeigt aber auch, dass wir ja eigentlich gar nicht so wahrgenommen worden sind. Das jeweils einzelne Krankenhaus wird in seinem Fädel wahrgenommen und da gehen auch die Leute unmittelbar auch hin. Aber die Gesamtträgerschaft nicht, die beide Organisationen hatten. Und jetzt nochmal mit dem Zusammenschluss eben nochmal ein deutlich größeres Konglomerat entstanden ist.
Man kann die ja vielleicht mal nennen, dann ist es ein bisschen präsenter. Ich habe sie mal aufgeschrieben. Also wir haben St. Marien da in Domnähe, ne?
Ja.
Da hängt auch noch ein Mini-Krankenhaus, die Kunibertsklinik mit dran, glaube ich. Das ist
eine Privatklinik.
Privat, okay. Ja. Dann haben wir das berühmte Severinsklösterchen hier in der Südstadt. St. Vinzenz in Nippes, St. Agatha schon angesprochen, jetzt künftig eben Fachklinik für seelische Gesundheit. Das Heilig-Geist-Krankenhaus, das wird in Longerich, das wird ihr neuer Hauptstandort, das Hauptquartier werden. St. Franziskus in Ehrenfeld, St. Hildegardis auf der Bachheimer Straße und St. Antonius in Beinthal. Das waren sie, glaube ich, ne? Das sind genau. die acht
hier in Köln, ja. Mhm.
Normalerweise in der Wirtschaft ist es ja so, wenn jemand sagt, wir fusionieren, dann hat das meistens wirtschaftliche Hintergründe, auch im Sinne von Synergien heben, Kostenersparnis irgendwo realisieren. Ne? Das ist ja oft so, davon sind die Konzerne oft getrieben. Hat das im Medizinsektor auch, greift da auch diese Logik?
Nein, für uns nicht. Wir sahen uns jetzt gezwungen, im Grunde genommen ja zu versuchen, diesen Zusammenschluss hinzubekommen. Da haben wir ja 6 Jahre jetzt intensiv dran gearbeitet und diese Gesetzesänderung kam uns ja da gut zu Pass. Und wir wollten diesen Zusammenschluss, um überhaupt diese Werke der beiden Zelitin-Organisationen auch in der Zukunft erhalten zu können. Weil wir sind nicht so blauäugig zu glauben, dass sich in diesem Krankenhausmarkt nichts verändern wird. Sie haben eben die Initiativen von Herrn Laumann und Herrn Lauterbach angesprochen. Und da wird in dem Krankenhausbereich sicherlich eine Menge passieren. Nur wir sind jetzt in der glücklichen Lage, miteinander, in der Abstimmung untereinander, dann auch neue Strukturen auch nochmal zu setzen, neue Strukturen auch zu beantragen. wo wir mehr Dinge auch zentralisieren in unseren Einrichtungen. Das haben wir übrigens gerade im Rahmen der Krankenhausplanung in unseren Anträgen auch getan, wo bestimmte Häuser von uns auf Leistungen verzichtet haben zugunsten eines der anderen Häuser, auch aus unserer Gruppe, um so dann zu konzentrieren bestimmte Leistungen, die dann auch einhergehen mit einer sicherlich auch einer Qualitätsverbesserung.
Also da reden Sie jetzt vom medizinischen Bereich, nehme ich an, ne? Also dass man da spezielle Kompetenzzentren, sage ich mal, bildet und sagt, diese Klinik ist jetzt, was weiß ich, die operieren besonders gut die Hüfte oder sowas, dass man das herausbildet, ja?
Ja, das wird auch insgesamt nicht nur in unserer Gruppe, sondern insgesamt im Land. Das ist ja die Initiative von Laumann, die jetzt hier in NRW dann auch greifen soll, weil er mehr zusammenbringen will an der Stelle dann auch.
Es gab
und deswegen auch diese Gesetzesänderung dann nochmal, die jetzt auch gekommen ist über dieses Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, weil die ja jetzt auch diese Zusammenschlüsse jetzt erst ermöglicht, an der Stelle, die vorher unmöglich wären, weil das Kartellamt da immer einen Riegel vorgeschoben hätte. Und insofern greifen diese Dinge da auch ineinander.
Okay, also Doppelstrukturen vielleicht noch, Herr Kesper, auch gibt es ja dann aber sicherlich jetzt in der Verwaltung künftig.
Doppelstrukturen gibt es in der Verwaltung, wobei da sind wir dabei, die abzubauen. Das heißt aber nicht, dass sie doppelt sind. Momentan ist es so, dass im Norden schon eine Bündelung in den Bereichen Personal und Recht, in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen und auch in dem Bereich IT. Im Süden waren wir stark dezentral aufgestellt. Aber auch diese Arbeit musste überall gemacht werden. Wir haben wir haben keinen Mitarbeiter zu viel an Bord. Wir brauchen die alle. Wir werden allerdings für den Krankenhausbereich das tatsächlich dann für diese genannten drei Bereiche in Fachbereiche aufgliedern oder dort zusammenführen, sodass wir dem Grunde nach auch noch etwas schlagkräftiger werden. Weil die Herausforderungen gerade für den Krankenhausbereich sind dermaßen vielfältig und auch die ständig ändernden Gesetzesvorgaben, die lassen sich, und das ist ein großes Problem, das stellt sich eigentlich immer mehr heraus, lassen sich dezentral fast nicht mehr bewältigen in kleinen Einrichtungen. Das ist ja auch das, was auch momentan diskutiert wird, dass eben kleine Krankenhäuser irgendwann ja gar nicht mehr mithalten können. Wenn man alles dezentral macht, geht das nicht mehr. Wenn man aber bestimmte Dinge zentralisiert, kann man doch sehr lange mithalten.
Ja, Sie haben ja jetzt zu Jahresbeginn, Sie beiden, so eine regelrechte Roadshow gemacht durch Ihre Einrichtung. Also ich glaube 18 Termine hatten Sie gemeinsam. Das war ja fast so ein bisschen wie das Dreigestirn sozusagen von Sitzungssaal zu Sitzungssaal sind Sie von Klinik zu Klinik oder Einrichtung, auch Senioreneinrichtung und haben Ihre Pläne vorgestellt. Ich vermute, dass die meisten nicht so sehr interessiert waren, wie das neue Logo aussieht, sondern eher, ob der Arbeitsplatz sicher ist, oder?
Ja, und dazu haben wir auch klar Positionen bezogen, dass wir trotz dieser Dinge, auch die Herr Kesper gerade ansprach, wo wir Bereiche zusammenfassen, dass wir keinen Arbeitsplatz abbauen werden. Mag an mancher Stelle auf Unverständnis stoßen. Ich bin froh, dass wir die Mitarbeiter heute alle in unserer Organisation haben. Und wir erleben selber auch ja schon seit Jahren, wie sehr Fachkräfte fehlen insgesamt auf dem Markt. Das ist nicht nur in der Pflege, sondern zieht sich mittlerweile auch in Verwaltungsbereiche und durchzieht den gesamten Krankenhausbereich im Grunde genommen, wo ihnen Fachkräfte fehlen. Und da können sie nur froh sein, dass sie die Mitarbeiter in der eigenen Organisation haben, denen wir auch immer in den Terminen auch gesagt haben, hey, ihr habt jetzt nochmal neue Chancen auch der Entwicklung durch die Größe, die unsere Organisation jetzt hat, auch um sich persönlich weiterzuentwickeln.
Also intern nochmal zu wechseln in eine andere.
Ja, natürlich, natürlich. Also diese Durchlässigkeit, die muss da sein. Die war auch schon vorher in beiden Organisationen da, aber die hat sich ja jetzt quasi nochmal verdoppelt.
Wie nehmen Sie denn die Zelitin als Arbeitgebermarke wahr? Ist das so, dass Sie da jetzt auch in Konkurrenz zu den städtischen Kliniken oder der Uniklinik eher mehr Bewerbung haben oder können Sie das gar nicht vergleichen mit den anderen?
Ja doch, wir können es schon vergleichen. Also es ist natürlich immer nur punktuell. Momentan werden wir da sehr positiv wahrgenommen.
Woran liegt das?
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir momentan nicht mit negativen Meldungen so stark in den Medien sind. Und es gibt allerdings auch nichts Negatives zu melden, das muss man dazu sagen. Oder wenig Negatives, sag ich mal. Natürlich haben wir die gleichen grundsätzlichen Probleme, die auch die städtischen Kliniken haben oder auch die Unikliniken. Aber es ist eben etwas unterschiedlich. Sie hören ja auch von der Uniklinik nichts Negatives, weil da funktioniert das irgendwie mit der Finanzierung. Ja.
Trägerschaft Land, ne? Und bei den städtischen, da haben wir jetzt, also Sie sprechen die Presse an, heute gerade lese ich über Warnstreiks. weil da die Gewerkschaft eben über 10% mehr fordert für die Beschäftigten. Arbeitgeber bieten weniger an. Und die sind ja auch defizitär, die städtischen Häuser. Das ist schwierige Lage. Ist das bei Ihnen denn anders? Also sind Sie in den schwarzen Zahlen?
Wir sind insgesamt in den schwarzen Zahlen, aber wir haben natürlich auch Sorgenkinder und wir haben, ich sag mal, auch Einrichtungen, die deutlich gesünder sind, und im Gesamtverbund gleicht sich das aus. Wir haben mit den gleichen grundsätzlichen Problemen zu regeln. Ich habe das heute Morgen noch zu einer Mitarbeiterin gesagt, wir haben einen großen Vorteil. Wir sind es geübt, ohne öffentliche Zuschüsse, außer für die normalen Fördermittel, die man in der Krankenhausfinanzierung bekommt, die sind ja seit Jahren zu wenig. Mhm. Da klagen auch alle anderen, das ist kein Problem. Also das ist das Problem oder ein großes Problem, aber wir sind es gewohnt, ohne die auszukommen. Es gibt keinen Cent aus irgendwelchen Steuermitteln, weder öffentliche Steuern.
Die Kirche zahlt auch nicht.
Auch die Kirche zahlt auch nicht. Die Kirche hat noch nie für Krankenhausbetrieb einen Cent ausgegeben.
Aber da muss ich nur mal nachfragen, wenn Sie sagen, wir gleichen das so ein bisschen aus. Ist das so, dass Sie gewissermaßen eine Cashcow haben und das sind vielleicht die Seniorenzentren, die Überschüsse erwirtschaften? Damit können Sie den Krankenhausbereich ein bisschen ausgleichen, oder reden Sie jetzt vom Krankenhausbereich an sich, dass der schwarz ist?
Der Krankenhausbereich war früher auskömmlich, heute ist er nicht mehr auskömmlich. Ja, auch da haben wir zunehmend Probleme. Die Häuser, die in der Vergangenheit noch als, ich sag mal, stark bezeichnet werden konnten, laufen jetzt auch um die Null herum. Ja, das ist schon sehr, sehr schwierig. Und diejenigen, die früher auch schon Sorgenkind waren, die sind auch negativ. Mhm. Ja, nicht in den Größenordnungen, wie man jetzt von der städtischen Klinik hier in Köln liest. Ja,
was war das so? 50 Millionen habe ich mal im Kopf, ungefähr Defizit bei den städtischen?
Ja, so ähnlich stand es in der Zeitung. Ja. Also selber wissen wir das ja nicht. Aber da kann man nur auf das zurückgreifen, was man tatsächlich auch irgendwo liest. Das ist bei uns jetzt nicht so gravierend, aber wir erwirtschaften momentan auch keine Überschüsse. Der Altenhilfebereich ist da konstanter, aber auch da wird es zunehmend schwieriger.
Wir haben darüber hinaus natürlich auch noch Geschäftsfelder, die per se defizitär sind, wie leider in Deutschland immer noch der Bereich Hospiz, wo sie schon de facto, so ist es gesetzlich angelegt, sehen müssen, dass sie Spendengelder akquirieren, weil sie ansonsten ein Defizit einfahren mit so einer Einrichtung dann da. Ne? Eigentlich bis heute für mich unverständlich, dass das nicht anders geregelt wird. Aber ja, das macht ja ein Konzern an der Stelle aus, dass man auch untereinander hilft.
Ja, Sie sind ja nun auch, Sie haben eine besondere Verpflichtung, sicherlich deswegen, weil Sie ja auch ein christliches Haus sind, weil Sie sozusagen kirchlich motiviert sind auch. Das ist ja auch in Ihren Grundsätzen verankert, dass Sie eben nicht nur Leute heilen wollen, seelsorgerisch tätig sind, sondern eben auch, im Geiste der Sendung Jesu besonders verpflichtet sind. Also ne, Sie wollen auch missionieren auf eine Art. Wie wirkt sich das im Alltäglichen aus?
Also von Missionieren würde ich nicht unbedingt sprechen an der Stelle. Ich würde eher davon sprechen, dass wir von Jesu den Auftrag haben, uns gerade um die Kranken und Alten zu kümmern. Und das ist unsere Tätigkeit, der wir nachgehen, die unsere Schwestern seit Hunderten von Jahren, Herr Kesperts angesprochen, nachgegangen sind. Und wir führen das im Grunde genommen fort in die Zukunft. Und das ist unser Auftrag, unsere Mission.
Sie haben ja 13.800 Mitarbeitende.
Ja.
Müssen die auch da irgendwas unterschreiben, dass sie auch diese Mission tragen?
Nein. Wir gehen davon aus, und das thematisieren wir auch in den Vorstellungsgesprächen, dass die Mitarbeiter unsere Werte mittragen, für die wir uns einsetzen. Dann auch das Thema, dass ein Mitarbeiter dann auch der katholischen Kirche angehören muss. Das sind alles Geschichten der Vergangenheit, ist heute längst nicht mehr so. Wir sind offen, weltoffenes Unternehmen mit Mitarbeitern aus aller Herren Länder. Ich glaube, wir haben insgesamt über 80 verschiedene Nationalitäten in unseren Einrichtungen. Also und da auch jegliche Religion die Mitarbeiter. Von daher sind wir da sehr offen unterwegs.
Ja. Naja, ich erinnere mich jetzt nur, ich habe es gelesen, nicht so lange her. In Düsseldorf gab es den Fall, glaube ich, 2009, dass ein Arzt aus dem kirchlichen Haus entlassen wurde, weil er zum zweiten Mal geheiratet hat. Und das ging dann bis zum Europäischen Gerichtshof, glaube ich, diese
Geschichte. Das also so lange richtig, ist es nicht her. Ja, es ist unglücklich, glaube ich, gelaufen, wie man. Da kann ich wenig zu sagen zu einem anderen Träger. Wir haben da für uns unsere Hausaufgaben gemacht. Wir waren da immer offen an der Stelle. Ja. Und im Übrigen hat es ja mittlerweile auch noch mal eine Klarstellung gegeben durch die kirchliche Grundordnung, die, ich glaube, letztes Jahr im Herbst noch mal novelliert worden ist, wo mittlerweile auch diese Dinge dann auch klargestellt worden sind.
Sind Sie denn dann selber irgendwo katholisch gebunden oder anders gefragt, kennen Sie den Kardinal Wölki persönlich? Besteht da eine Beziehung oder nicht?
Eine unmittelbare persönliche Beziehung von meiner Seite her nicht, aber klar kennen wir uns, ja.
Ja, also ich kann das Gleiche sagen, natürlich kennen wir uns, aber wir haben keine persönliche Beziehung.
Ja. Jetzt ist, ich hatte ja gefragt, Arbeitgebermarke und so weiter, es gab einen ziemlichen Paukenschlag mal ich glaube es war das letzte Jahr, als der Chef der Lungenklinik, die unglaublich renommiert war, vom städtischen Klinikum Merheim, der Erich Stölben, gewechselt ist zu den Zellitinnen und auch gleich fast sein komplettes Team mitgenommen hat. Können Sie dazu was sagen, wie es dazu kam?
Ja, da kann ich was zu sagen. Ist er in das Hildegardes Krankenhaus gewechselt, ein Haus der ja früheren Südzellitinnen. Und ich muss dazu sagen, das hatte ja den Ursprung darin, dass wir im Jahr 2020 das Hildegardes Krankenhaus von den Maltesern übernommen haben. Die hatten das 20 Jahre lang geführt und haben ihre Krankenhäuser abgegeben. Wir haben es dann übernommen von den Maltesern und am Hildegardes Krankenhaus und auch hier am Severinsklösterchen gibt es Fachabteilungen für Lungenheilkunde. Ja, aber nicht operativ, sondern eben in der konservativen Behandlung. Und das passt natürlich letztendlich zu dem Lungenchirurgen, zum Thoraxchirurgen. Hm. Ja, und Professor Stölben ist genau der und er ist die Kapazität hier in Köln. Es gab schon immer Kontakte zu ihm. Ja, vor einigen Jahren hatten wir schon mal einen Kontakt zu ihm und geguckt, wie kriegen wir gegebenenfalls die Kapazität zu uns herüber.
Also es gibt diesen Wettbewerb.
Um Kapazitäten, um Leute. Ja, und das war damals nicht gelungen. Sicher hat positiv dazu beigetragen oder für die Entscheidung, doch Professor Stölben zu uns zu kommen, kann aber nur selber was zu sagen, was letztendlich der ausschlaggebende Grund war. Aber es war sicher nicht ungünstig für uns, dass es in städtischen Kliniken nicht so gut geht. Ja.
Das klang also frustrierend, das konnte man lesen.
Immer die Frage, in den Medien war ja auch etwas, es klang so, als wäre das natürlich, wenn da alles wunderbar gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, aber in dem Fall war es wahrscheinlich nicht so, aber das ist Mutmaßung.
Ja. Aber da gab es auch vorher, also nicht nur Sie waren an ihm dran, glaube ich, auch die Uniklinik hatte sich gut vorstellen können, im Verbund mit Merheim da auch was aufzubauen für die Onkologie im Lungenbereich, ne?
Ja, die Uniklinik kann sich das sicher auch gut vorstellen, nur die Uniklinik selbst ist im Bereich der Lungenheilkunde wenig unterwegs, sondern das war eben Merheim. Und nur wenn dieser Verbund zustande gekommen wäre, der ja immer noch in der Schwebe ist,
ja,
wissen wir ja nicht, ob das überhaupt was wird. Also keiner weiß es, alle fragen danach. Dann wäre das was geworden. Die Uniklinik selbst hatte eigentlich keine Aktien richtig drin. Und das war bei uns anders. Und von daher hat das funktioniert. Und es funktioniert sehr gut. Ja, er hat sofort voll eingestiegen. Er ist ja mit der halben Mannschaft gewechselt. Die andere Hälfte ist woanders hingegangen. Ja, auch nicht mehr in Merheim. Man hat dort versucht, man gerade neu aufzubauen. Von daher sind wir sehr zufrieden. Es ist für uns günstig gut eingeschlagen und wir haben auch die Südzellitin noch, da waren wir noch nicht zusammen, in ein Lungenzentrum in Köln-Süd zwischen eben Hildegardes Krankenhaus und Krankenhaus Augustinerin mit zwei chefärztlichen Besetzungen im konservativen Bereich, die letztendlich zuarbeiten dann auch für die Patienten, die eben auch thoraxchirurgisch versorgt werden müssen.
Ja, das ist ziemlich gut gelaufen für Sie, muss man sagen. Und für die Patienten dann sicher
auch. Für die Patienten auch auf sehr hohem Niveau. Das ist höchstes Niveau tatsächlich bundesweit.
Ja. Eine andere Entscheidung, die vor ein paar Jahren gefallen ist, kenne ich jetzt nur aus dem Freundeskreis auch, stieß erstmal so auf Stirnrunzeln, nämlich dass man am St. Vinzenz Krankenhaus die Geburtsstation geschlossen hat. Gerade in Nippes, wo ja wirklich ein boomender Stadtteil, wo auch viele junge Leute wohnen. Was war da der ausschlaggebende Grund? Die müssen ja jetzt hoch nach Longerich, glaube ich, ne?
Thomas. Ja, das war im Wesentlichen war es da auch die finanzielle Situation, die ja jetzt heute auch von Herrn Lauterbach überall jetzt thematisiert und erkannt worden ist, dass im Grunde genommen Geburtshilfe und auch Gynäkologie kaum wirtschaftlich miteinander zu betreiben sind, wenn sie nicht bestimmte Größenordnungen erreichen. Hm. Und unsere beiden Häuser, sowohl Heilig Geist als auch Vinzenz, man muss ja mal sehen, die liegen kaum zwei Kilometer auseinander. Und da haben wir uns lange mit beschäftigt, mit diesem Thema. Ich bin jetzt fast 20 Jahre bei den Zellitinnen. Also das hat mich von Anfang an beschäftigt, dieses Thema, weil eben diese beiden Abteilungen miteinander so nah beieinander lagen, dass sie eigentlich nicht überlebensfähig waren. Und deswegen haben wir uns dann nach langem Hin und Her dann auch entschlossen, die nur noch an einem Standort anzusiedeln. Und dann sind wir eben nach Longerich gegangen, weil im Vinzenz-Hospital ohnehin eine sehr gute Auslastung des Hospitals da war und haben dann da die Kapazitäten auch geschaffen, auch um da jetzt heute sind wir bei knapp 1700 Geburten dann da. Ja. Vorher hatten beide Häuser ungefähr 1000, aber die Geburtenzahl ist sowieso rückläufig in der Stadt schon im letzten Jahr und jetzt auch die ersten gut zwei Monate zeigen auch nochmal auf, Geburten ist nicht unbedingt das Thema, wo sich viel entwickelt im Moment.
Ja, noch mehr Geburten sind, glaube ich, im Klösterchen, ne?
Noch mehr Geburten sind im Klösterchen, obwohl es eine normale Geburtshilfe ist. Wir sind nicht Perinatalzentrum, dafür fehlt uns dann die Kinderheilkunde.
Ist das dieser Ruf, den das Klösterchen hat, nach dem Motto, man muss, wenn man richtiger Kölner, richtige Kölnerin sein will, dann muss man da geboren sein? Oder
ja, wir wären froh, wenn das der Ruf ist. Wir bemühen das natürlich auch weiterhin zu pflegen. Das ist tatsächlich so. Ja, wenn man richtiger Kölner sein will, also in den historischen Stadtmauern geboren sein will, dann muss man im Grunde nach im Severinsklösterchen geboren sein, weil es gibt keine andere Geburtshilfe innerhalb dieser historischen Stadtmauern. Wir haben aber auch sehr viel dafür getan in den letzten Jahren. Wir haben neue Kreissäle gebaut. Wir haben jetzt gerade Anfang des Jahres die Unterbringungsmöglichkeiten dann eben auch für die Mütter und die Entbindenden deutlich verbessert. Das ging nur nach und nach, weil da, wo früher Kreissäle waren, das sind eben jetzt wieder moderne neue Zimmer. Und das ist in den letzten 3-4 Jahren gemacht worden. Wir haben einen enormen Anstieg. Wir haben 6 Kreissäle. Wir haben ausreichend viele Hebammen. Das funktioniert alles sehr gut. Und von daher haben wir auch fast 2000 Geburten. Letztes Jahr war es auch ein klein bisschen weniger, aber nicht viel. Es waren nur so 30, 40 weniger als im Vorjahr. Da waren wir über 2000. Mhm. Und das ohne Mehrlingsgeburten, ohne Risikoschwangerschaften, die zwangsläufig in die Uniklinik gehen müssen. Das ist schon ein, ich sag mal, man kann erkennen, dass das Haus auch gerne angenommen wird.
Ja. Sie könnten das kommende Thema vielleicht gleich abbügeln und sagen, wir wollen nur über uns sprechen, aber trotzdem würde mich das sehr interessieren, wie Ihr Blick ist auf die gesamte Krankenhauslandschaft in Köln. Und da müssen wir eben auch Uniklinik und die städtischen Kliniken mal mit in Betracht ziehen. Ist das ausgewogen, zum Beispiel linksrheinisch, rechtsrheinisch, und ist das vor allem auch ausgewogen, wenn man die Pläne, die ja jetzt sehr wahrscheinlich sind für die Kölner, die städtischen Kliniken, realisiert, nämlich dass man Riehl und Hohlweide schließt und alles nur noch nach Merheim verlagert?
Es ist sicher ausgewogen, wenn man links- und rechtsrheinisch sieht, so wie es momentan ist. Der linksrheinische Bevölkerungsanteil ist ja fast doppelt so groß wie rechtsrheinisch und da gibt es auch die meisten Krankenhäuser. Letztendlich verteilen sich alle ganz gut, auch wenn sie zum Teil nebeneinander liegen. Um die Uniklinik ballt es sich ja ein wenig. Gleichzeitig muss man sagen, die Uniklinik hat ein deutlich größeres Einzugsgebiet als alle anderen. Das liegt an Schwerpunkten, die Uni abbildet, die auch andere gar nicht anbieten. Das ist tatsächlich dann universitäre Medizin. Das ist zwar nicht die große Menge an Patienten, aber die spielen natürlich schon eine wesentliche Rolle. Und da geht eben das Einzugsgebiet von der einen Uniklinik bis zum Einzugsgebiet der nächsten Uniklinik. Mhm. Du bist in Aachen, Bonn oder Düsseldorf. Und das haben natürlich alle anderen Krankenhäuser so nicht. Ansonsten ist es ausgewogen. Die meisten Krankenhäuser haben ein Leistungsspektrum auf ähnlichem Niveau. Hier und da gibt es nochmal besondere Schwerpunktbildungen oder man hat irgendwo auch mal eine Fachklinik. Aber ansonsten ist es ganz gut ausgewogen und wir haben, anders als es immer gesagt wird, im Grunde nach nicht zu viele Krankenhäuser in der Stadt. Momentan haben wir die Situation, dass alle Krankenhäuser voll sind. Man muss mal den Professor Lechleutner, den Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Köln, fragen, wie die Probleme sind bezogen auf Notfallpatienten, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Da haben wir ein ganz großes Problem, es gibt zu wenig Kapazitäten. Hängt allerdings auch mit dem Personalmangel zusammen.
Hm. Das ist ja, okay, also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, im Augenblick passt es so, aber was heißt das denn, wenn Hohlweide und Riehl schließen würden? Passt es dann immer noch?
Also da sehe ich kein größeres Problem drin. Hm. Auch wegen der kurzen Entfernungen der Einrichtungen zueinander. Aber wissen Sie, man sollte sich nicht unbedingt den Kopf zerbrechen über das, was andere lösen müssten. Ich kann nachvollziehen, also seitens der Geschäftsführung, diesen Plan, das jetzt alles zu konzentrieren, weil ja auch die bauliche Situation in den Häusern schwierig zu sein scheint. Ich kann nur auch das zitieren, was ich da in der Zeitung dann lese. Ich kenne die Standorte zu wenig, um mir dann ein eigenes Bild drüber machen zu können. Aber grundsätzlich ist es sicherlich ein richtiger Gedanke, doch auch mal darüber nachzudenken, Einheiten da auch zusammenzubringen. Gerade auch auf der rechtsrheinischen Seite.
Und was ist mit der auch schon mal angedachten Fusion Uniklinik und städtische Kliniken? Die ist ja jetzt nicht mehr die heißeste Option gerade, aber was hielten Sie davon?
Ich kann auch so etwas gut nachvollziehen. Also von unserer Seite würden wir das vielleicht sogar begrüßen. Ich kann auch gut nachvollziehen, dass jetzt seitens des Aufsichtsrates Modelle mit einem privaten, also der Abgabe der städtischen Einrichtung an Privaten nicht favorisiert werden, sondern dass wir die Dinge hier in der Stadt selber in der Hand behalten will. Und da ist sicherlich das Thema mit der Uniklinik auch eine Option.
Ich hätte noch eine Frage zu den Mitarbeitern. Da komme ich jetzt im Grunde darauf zurück, was wir schon mal hatten. Zahlen Sie eigentlich Tarif oder haben Sie da einen speziellen Tarif bei sich?
Ja, wir zahlen nach den AVR, so nennt sich das, allgemeine Vertragsrichtlinien. Die sind sehr stark angelehnt an den öffentlichen Dienst. Sie sprachen ja eben an, was im Moment hier verhandelt wird da in dem Bereich. Und wir verhandeln dann immer später im Nachhinein dann auch mit unseren Mitarbeitern dann, aber auf der gesamten Bundesebene. Und die AVR, die gilt also nicht nur für die Krankenhäuser. Wir haben ja selber auch insgesamt jetzt 38 Senioreneinrichtungen hier in Köln und im Umland. Das gilt also in unserer Trägerschaft mit wenigen Ausnahmen. Wir haben auch Unternehmen, die nicht die AVR anwenden.
Hm. Aber so, also wenn ich es richtig verstehe, wenn jetzt die Leute in Mehrheim durch ihren Warnstreik etc. insgesamt das mal erkämpfen, so würde ich es mal sagen, dann hätten Ihre Leute auch was davon im Nachgang.
Ja, das wird bei uns dann auch verhandelt, aber eben nicht über Streik, sondern im Rahmen, darf man nicht bei uns genau, sondern im Rahmen von Verhandlungen, wo wir miteinander, und das hat sich eigentlich in den letzten 50, 60 Jahren als gut erwiesen, und wir haben da immer Lösungen geschaffen zwischen den Dienstnehmern und den Dienstgebern.
Ja. Und es ist auch so, dass der AVR oder die Arbeitsvertragsrichtlinie und die Tarife danach nicht hinter denen des öffentlichen Dienstes zurückstehen. Das würde auch gar nicht funktionieren, dann hätten wir plötzlich keine Mitarbeiter mehr.
Hm. Die Corona-Zeit war ja, da waren ja die Kliniken total im Blickpunkt. Leute wurden damals beklatscht, speziell die Pfleger, und die sind heute bitter darüber, dass sie sagen, ja, damals gab es diesen Applaus, davon können wir uns nichts kaufen, und heute spüren wir es aber nicht substanziell, dass danach gebessert wird. Können Sie diesen Frust verstehen?
Ja, auf jeden Fall. Nachvollziehbar, absolut. Nur wir werden selber sehen müssen, wie wir diese Dinge nachher mit den Krankenkassen verhandelt kriegen, denn wir müssen ja auch für uns die Refinanzierung dann entsprechend sicherstellen. Und das ist insgesamt nicht einfach, denn da sind viele Dinge eigentlich gar nicht vorgesehen. Zum Beispiel in diesem Jahr mit einer Steigerung von, ich glaube, 4,3%.
4,32% haben wir Einnahmesteigerung für die Krankenhäuser.
So, und da können Sie sich ausrechnen, Sie haben ja eben die Summen oder die Prozentsätze genannt, die da im Raum stehen, wie das dann unter dem Strich aufgehen soll. Und das bringt die Krankenhäuser auch in so schwierige Lagen, über die Herr Kasper eben sprach. Und dann kommt noch das Thema Energiekosten und das erwischt uns oder hat uns genauso erwischt wie jeden Privatmann an der Stelle auch. Nur bei uns eben nochmal in ganz anderen Dimensionen. Da reden wir dann über siebenstellige Beträge. Ne?
Ja.
Und die machen das wirtschaftliche Überleben eines Krankenhauses heutzutage schwierig.
Konnten Sie denn diesen ausgelobten Corona-Bonus bezahlen? Also es gab ja einen bestimmten Betrag, bis zu 3.000 sollten steuerfrei bleiben. Konnten Sie sich da...
Das ist bei uns schon verhandelt worden. Also wir haben vorweggezogen auf der Bundesebene im Rahmen dieser AVR-Verhandlungen, über die ich eben sprach, schon mal vorab, dass dieser Corona-Bonus gezahlt wird, und den werden die Einrichtungen dann zum 30.06. diesen Jahres 1.500 Euro und zum 30.06. dann 24, 1500 Euro insgesamt zahlen. Wobei man kann auch monatlich auszahlen, also da ist eine gewisse Offenheit da. Wir für unsere Organisation haben entschieden, dass wir uns an dem orientieren, was auf der Bundesebene ausgehandelt worden ist, also sprich die 2x 1500 Euro in den Junis diesen Jahres und nächsten Jahres. Mhm.
Sie haben es eben so gesagt, naja, da kann man gerade noch so überleben oder wir müssen gucken, dass wir als Krankenhaus überleben können. Was ist denn sozusagen an der Stelle Ihr Ziel? Sie sind ja als Stiftung organisiert, Sie sind die einzelnen Teile sind auch zum Teil gemeinnützig. Also inwieweit ist das eigentlich gewinnorientiert, was Sie machen und inwieweit sagen Sie, uns reicht die schwarze Null?
Ja, uns reicht nicht die schwarze Null. Wir sind jetzt nicht gewinnorientiert, wir müssen aber Überschüsse erwirtschaften. Wir müssen letztendlich die Inflationsrate irgendwie hineinbekommen. Da müssen wir mithalten können. Das momentane Krankenhausfinanzierungssystem sieht das so nicht vor. Das muss man ganz klar sagen, das ist nachgelagert und sieht auch gar nicht vor, dass das stattfindet, wie eben bei den Tarifverhandlungen. Es werden ja immer nur ein Teil der Personalkosten mit einbezogen und der Rest fällt einfach weg. Ein Drittel fällt weg. Und wenn das über x Jahre ist, dann geht es irgendwann nicht mehr. Mhm. Wir haben ja nach wie vor die Größenordnung so etwa zwischen 55 und 70% Personalkosten, je nach Struktur des Krankenhauses. Und das ist einfach dann nicht zu verkraften, das funktioniert nicht. Aber Ziel ist es letztendlich, ich sage das immer so, am Schluss noch dabei zu sein. Ja? Hm. Also so lange zu überleben, bis dann eben alles untergegangen ist. Ja? In Anführungszeichen, ja, hoffen wir nicht. Eben, davon gehen wir eben aus. Und dass wir nicht vorher die Segel streichen müssen. Wir müssen eben ständig nachjustieren, rationalisieren, gucken, wie können wir die Leistung günstig erbringen, aber gleichzeitig das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich für die Menschen da zu sein. Also der Leitspruch der Südslitin war, den haben wir von den Schwestern übernommen, die haben den irgendwann mal in den 70er Jahren für sich erhoben, einfach da sein. Mhm. Da sein für die Menschen, die sich uns anvertraut haben oder die zu uns kommen. Und das ist das Ziel, ja. Ansonsten braucht man das gar nicht machen. Wir haben ja die Nachfolge angetreten, letztlich uns auch dazu verpflichtet, das zu machen. Aber wir müssen, ich habe das vorhin schon mal gesagt, wir bekommen ja außer der normalen Finanzierung über die Entgelte und der normalen Finanzierung über auch die, wie gesagt, zu geringen Fördermittel aus den Landeshaushalten, keine weiteren Steuermittel. Also es ist nicht so, dass wir hier einen reichen Träger dahinter haben, der irgendwo eine andere Geldquelle hat und eben aber auch keinen Steuerzahler anzapfen kann.
Aber wie ist das bei Ihnen als Steuerzahler sozusagen? Wie ist das mit Ihren Überschüssen? Sie sind steuerbegünstigt, ne?
Wir sind für den gemeinnützigen Teil, den wir haben, also für die Krankenhäuser und den Altenhilfebereich und den Behindertenhilfebereich, da sind wir gemeinnützig. Also soweit wir im Zweckbetrieb sind, sind wir gemeinnützig, zahlen dann eben darüber dann auch keine Körperschaftssteuer. Aber überall da, wo wir wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben, das ist eine Tochtergesellschaft für uns, die Versorgung macht, oder aber eben, ich nehme einfach mal die Krankenhauscafeteria, die ist auch wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Daraus, wenn wir da Überschüsse erwirtschaften, zahlen wir daraus auch Steuern.
Aber der große Batzen ist sozusagen Körperschaftsteuerbefreit.
Gesamtunternehmen, der große Batzen ist Körperschaftsteuerbefreit, ja.
Ja. Waren Sie selber schon mal, wer möchte antworten, waren Sie selber schon mal Krankenhauspatient in einer Ihrer eigenen Kliniken? Ich will es jetzt nicht genau wissen, wieso, weshalb, warum, aber mir geht es um den Perspektivwechsel.
Nein, ich leider nicht, nein. Oder Gott sei Dank nicht. Glück, man wünscht sich ja keine Krankheit dann an der Stelle, ja.
Also außer ambulant mal ganz, ganz wenig. Nie in einer eigenen Klinik, aber zum Glück gibt es Krankenhäuser. Also vor kurzem war ich in einem Krankenhaus in der Nachbarstadt. Das war auch gut so, dass das Krankenhaus gab.
Hm. Mir ging es natürlich um die Frage, aber das ist jetzt sozusagen hypothetisch, wie würde so eine Innensicht sozusagen eventuell den Blick nochmal verändern und wenn man es selbst erlebt hat?
Ja, wie wird man die Welt verändern? Also ich muss sagen, ich war da sehr zufrieden und das eine oder andere, was man auch vielleicht in dem eigenen Haus hier und da mal sieht, dass man sagt, naja, da müssten wir jetzt auch nochmal wieder streichen, das müsste repariert werden und. Das sieht man natürlich auch, wenn man dann, ich sag mal, das aus einer anderen Perspektive sieht. Man sieht aber auch gleichzeitig, sag mal, mit wie viel Engagement das Personal, da muss ich sagen, das ist dann nicht nur unseres, das ist in dem Fall, wie ich es erlebt habe, war eben von einem dritten Haus, wie engagiert doch auch das Personal immer tätig ist. Das trifft die Pflege, die Ärzte und aber auch die anderen, die drumherum springen, die man gar nicht immer so sieht. Ja. Mhm. Die aber eben auch ganz viel, ganz wichtig sind, weil sonst könnte eben auch Pflege und medizinische Behandlung auch nicht stattfinden.
Und diese Knappheit, also gerade im Bereich Pflege, von der man immer hört? Hatten Sie nicht so empfunden
in dem Augenblick? Die Knappheit in dem Moment, wenn Sie als Patient da liegen und da ist ja jemand da. Die empfinden sie ja nicht. Ja. Und wenn ihnen dann nicht jemand aus der Pflege erzählt, wie schwierig es ist und dass man vielleicht dann doch noch wieder etwas länger arbeiten muss, dann kriegen sie das ja gar nicht unbedingt mit. Hm. Ja, die Knappheit, die wir momentan haben im Personal, ist eher da zu sehen, wo wir jetzt eben über Pflegepersonaluntergrenzen und Sanktionszahlungen, die wir leisten müssen, wenn wir zu wenig Personal haben und trotzdem Patienten behandeln, dass wir eben einfach sagen müssen, so viele Patienten ja, aber nicht mehr. Es gibt eine Knappheit. Ja, wir haben ganz klar, das ist erkennbar, wir haben ja keine, also zumindest landesweit kann man sagen, sind die Patientenzahlen nicht mehr auf das Niveau vor Corona gekommen. Und unser Bundesgesundheitsminister, Herr Lauterbach, hat ja noch vor kurzem gesagt, hier im Interview in Nordrhein-Westfalen, die Krankenhäuser können ja gar keine Patienten behandeln. Also die kommen ja gar nicht mehr hoch. Die Patienten gibt es ja gar nicht. Es gibt ja viel zu viele Krankenhäuser. Problem ist nur, es gibt nicht zu viele Krankenhäuser, es gibt zu wenig Personal. Das ist ein echtes Problem, das muss man ganz klar sagen. Wie kriegen wir das am besten eingesetzt? Aber das passt. Die Patienten stehen im Grunde nach vor der Tür. Wir können sie nur nicht alle behandeln.
Hm. Ja. Und Personal ist ja auch im Grunde einfach, bessere Bezahlung würde den Job attraktiver machen.
Ja, bessere Bezahlung würde den Job attraktiver machen, bis zu einem bestimmten Maße ja. Ich muss sagen, so schlecht, wie immer dargestellt, wird aber auch das Personal nicht bezahlt. In den letzten Jahren gab es schon deutliche Gehaltszuwächse, muss man sagen, in allen Bereichen. Man kann immer sagen, hier und da könnte es noch ein bisschen mehr sein und das ist auch noch nicht sicher immer ganz gerecht verteilt. Hm. Ja, also das kann man schon sagen. Aber es ist nicht so, wenn man im Krankenhausbereich arbeitet, egal ob nun in der Medizin als Arzt oder als Pfleger, dass man also generell komplett unterbezahlt ist. Wenn man das wiederum vergleicht mit Gehältern oder vergleichbaren Gehältern in der Wirtschaft, ist das so viel weniger, wenn überhaupt weniger, zum Teil auch mehr, ist das nicht. Ja.
Ich hätte jetzt gerne noch zum Schluss so eine persönliche Frage an Sie beiden. Sie sind ja als Doppelspitze jetzt, da müssen Sie sich ja auch erstmal finden oder Sie haben jetzt, wie gesagt, schon eine Zeit zusammen verbracht. Demnächst sind Sie beide wahrscheinlich im Norden dann ansässig. Noch, Herr Kesper, sind Sie ja im Klösterchen mit Ihrem Büro. Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht, wie Sie da zusammen sitzen wollen? Ein Büro, Schreibtische gegenüber oder wie wird das laufen?
Ja, wir haben erstmal, wir kennen uns schon viel länger. Also in der Szene kennt man sich einfach. Und es war so, dass Herr Kesper auch schon mal bei uns im Norden in einem unserer Krankenhäuser dann auch tätig war. Und da in der Zeit haben wir uns auch kennen und schätzen gelernt. Von daher ist das für uns keine neue Situation. Räumlich, büromäßig ist es so, dass wir oben im Mutterhaus in Longerich, also das Mutterhaus, das Kloster, ist direkt neben dem Heilig-Geist-Krankenhaus. Und da haben wir eine Büroeinheit mit 4 Büros, unsere beiden Büros und eine Assistentin und Sekretärin. Und da werden wir vielleicht dann irgendwann nach Ostern miteinander dann die Zeit verbringen.
Aber jeder sein Büro, aber irgendwie in Rufweite oder einmal über den Flur?
In einer Einheit quasi mit Verbindungstüren zwischen den Büros, sodass wir uns schnell abstimmen können auch, ja.
Und wollen Sie sich da funktional auch irgendwie die Aufgaben aufteilen oder machen Sie beide alles?
Nee, wir haben die Aufgaben auch untereinander aufgeteilt. Wer schwerpunktmäßig was macht, insgesamt müssen wir alles vertreten, auch gegenüber unseren Aufsichtsgremien. Aber es hat eine Aufteilung an der Stelle gegeben im Hinblick auf die Krankenhäuser, im Hinblick auf die Altenhilfeeinrichtungen, die Psychiatrie und auch auf den Dienstleistungsbereich.
Ja. Mhm. Ich glaube, das war auch jetzt wichtig, dass man jetzt erstmal signalisiert, wir sind beide gleich wichtig, sage ich mal ganz platt, damit jetzt nicht die Leute aus dem Süden oder aus dem Norden sagen, dass mein ehemaliger Chef ist jetzt der Chef sozusagen, dass da irgendwas draus abgeleitet wird. Ne?
Ja, das ist richtig. Da mussten wir natürlich auch drauf achten, ist keine Frage. Und das war aber auch die Voraussetzung für das Zusammengehen von vornherein. Das war unseren Gremien, auch den früheren Gremien und auch den neuen Gremienmitgliedern und auch, ich sag mal, den Geschäftsführern und Vorständen auch wichtig und auch den Mitarbeitern wichtig, dass man, wenn man zusammengeht, auf Augenhöhe zusammengeht. Es ist ja nun mal so, dass die Südzilitin von der Anzahl her kleiner waren als im Norden. Ja, wir sind zwar auch in den letzten Jahren, oder die Südzilitin sind in den letzten Jahren auch sehr stark gewachsen. Im Norden ist man aber früher stärker gewachsen. Ja, und von daher auch insgesamt etwas größer. Es gibt ja auch noch einen relativ großen Krankenhausteil in Wuppertal. Und auch im Altenhilfebereich war im Norden ungefähr die doppelte Menge an Altenhilfeeinrichtungen, obwohl wir im Süden auch schon über 14 verfügen. Also ist jetzt nicht ganz verfügten. Ist jetzt auch nicht ganz wenig. Aber es war wichtig, auf Augenhöhe zusammenzugehen, damit das überhaupt funktioniert. Also da muss man schon Wert drauf legen. Haben wir auch wechselseitig, das war von vornherein klar für alle Beteiligten, sowohl im Norden als auch im Süden, dass wir auf Augenhöhe aufeinander zugehen und auch den Zusammenschluss hinkriegen. Mhm. Und von daher war das eigentlich fast automatisch so, dass es natürlich dann auch, ich sag mal, Vorstand aus beiden Einrichtungen gibt.
Ja. Doppelspitzen sind ja in der Wirtschaft nicht immer gut gegangen, aber bei Ihnen beiden, die sich schon lange kennen, hat man ein gutes Gefühl jetzt, ne?
Wir haben da ein gutes Gefühl. Das ziehen wir übrigens im Weiteren durch, dann auch in den weiteren Konzernbereichen. Für die Krankenhäuser ist jeweils immer ein, oder auch in der Altenhilfe jeweils immer ein Geschäftsführer von Nord und einer von Süd dabei. Also von daher ist diese Parität an der Stelle wichtig, die Augenhöhe, die Herr Kasper eben ansprach. Damit hat keiner meint, er wäre hier der Juniorpartner oder er würde alles dominieren.
Verstanden. Allerletzte Frage an Sie beiden. Haben Sie in Köln einen Lieblingsort?
Ein Lieblingsort? Oh, da müsste ich nachdenken.
Vielleicht Herr Kasper als Erster? Sind Sie schneller?
Ja. Ich glaube, ich bin auch nicht schneller. Also ich finde Köln insgesamt schön. Hm. Ja, auch wenn es Ecken gibt, wo man sagen kann, naja, ist nicht mehr ganz so schön oder ist nicht so schön, könnte man mal was tun. Aber ansonsten, also ich finde es schon sehr schön in der Südstadt. Ich muss allerdings sagen, ich war in Nippes im Krankenhaus einige Jahre Geschäftsführer, hat mir auch sehr gut gefallen. Und deshalb sage ich mir, dem Lieblingsort ist es schon schwierig. Ich bin gerne im Stadion, wenn der FC gewinnt, oder zumindest bis zur Hymne.
Ja. Sagen wir, manche ist der schönste Teil des Tages, ne? Ja, genau.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte mich sehr gerne auf der Domplatte auf. Das ist zwar sehr zugig und windig, aber ich finde das immer wieder imposant, als kleiner Mensch vor diesem riesigen Dom da zu stehen. Und ich finde das Wahnsinn, was da schon vor weit über 180 Jahren oder so geleistet worden ist, diese architektonische Meisterleistung da mit den Hilfsmitteln, die man ja damals nur dazu hatte, diesen Dom zu erstellen. Ich finde das immer wieder imposant, ja.
Schön. Herr Gede, Herr Kasper, ganz herzlichen Dank fürs Hiersein und für die Einblicke. Ja. Alles Gute für die Fusion.
Ja, danke.
Schönen Dank.
Wirtschaft Köln am Platz.
Mehr als 1 Milliarde Euro setzt die Stiftung der Zellitin jedes Jahr um. Und trotz dieser riesigen Summe ist es offenbar ein Balanceakt, diesen großen Gesundheits- und Pflegekonzern auf Kurs zu halten. Mit Kliniken allein, so viel wurde im Gespräch klar, kommt man in diesem System nur schwer über die Runden. Man darf gespannt sein, ob die angekündigten Strukturreformen im Krankenhaussektor die Wende zum Besseren bringen und beiden Gruppen gerecht werden, den Heilenden und den Patienten. In der kommenden Woche trifft mein Kollege Manuel Heckel die Florell-Gründerin Katharina Tesch. Sie ist Blumenhändlerin und sagt, wir wollen die Floristik zu einer nachhaltigen Branche machen. Das verschwenderische Wegwerfen von Schnittblumen, die etwa Konferenztische für wenige Stunden verschönern und dann im Müll landen, ist ihr ein Graus. Ihre Lösung sind Mini-Beete für den Tisch, sodass die Blumen noch weitergereicht oder eingepflanzt werden können. Mein Name ist Stefan Merks. Ich verabschiede mich, danke für Ihr Interesse und sage bis bald.